Stellen Sie sich einen Arbeitsplatz vor, an dem Menschen gerne bleiben, weil sie spüren, hier zählt meine Arbeit, hier werde ich gesehen, hier kann ich wachsen. Ein Team, in dem Führung Orientierung gibt und nicht nur Aufgaben verteilt, und eine Branche, die so sinnstiftend ist, dass sie eigentlich die beste Arbeitgebermarke der Welt haben müsste, die Wasserwirtschaft. Herzlich willkommen bei Kanal Royal, dem Podcast der DWA, der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall. Ich bin Lisa Irwin-Bross, die Vorständin der DWA, und freue mich sehr, dass Sie zuhören. In der heutigen Folge widmen wir uns den Menschen der Wasserwirtschaft, aber auch den in der Wasserwirtschaft fehlenden Menschen. Wie können wir Menschen für die Wasserwirtschaft gewinnen? Wie halten wir sie? Wie gestalten wir Veränderungen so, dass alle mitkommen in einer Arbeitswelt, die im Umbruch ist? Darüber spreche ich heute mit jemandem, der in Deutschland wie kaum ein anderer über moderne Personalführung, Motivation und Organisationskultur spricht. Er war 20 Jahre lang in der Geschäftsleitung von Phoenix Contact, dem weltweiten Marktführer für elektrotechnische Verbindungstechnik, beispielsweise heute eingesetzt in der Elektromobilität. Er lehrte als Hochschullehrer ganz viel über Führung und spricht heute als Keynote-Speaker auf verschiedenen Veranstaltungen. Herzlich willkommen, Herr Gunter Ohlisch.
Hallo.
Schön, dass Sie da sind. Herr Ohlisch, wir starten bei Kanal Royal immer mit einer Kurzfragerunde und ich habe folgende erste Kurzfrage an Sie. Laufschuhe oder Lederschuhe? In welchen entstehen die besten Ideen?
Laufschuhe, auf jeden Fall.
Erfolgreiche Führung. Lauter Applaus oder stille Anerkennung?
Stille Anerkennung.
Ah, spannend. Da hätte ich jetzt tatsächlich mit der anderen Antwort gerechnet. Sind Sie eher der Typ analoges Notizbuch oder digitales Dashboard?
Digitales Dashboard.
Ah, okay. Und wenn Sie einen Kompass für gute Personalpolitik zeichnen müssten, was wäre der Norden?
Der Norden wäre dort, wo sich Menschen wohlfühlen, am Arbeitsplatz, wo sie sagen, ich gehe gerne hierhin, ich freue mich, ich habe tolle Kollegen, tollen Chef, es macht Spaß, hier zu arbeiten.
Okay, spannend. Also so wie in dem anfänglichen Gedankenexperiment. Das Beste, was eine Führungskraft heute sagen kann.
Toll, was Sie heute gemacht haben. Ich freue mich, dass Sie in meinem Team arbeiten.
Da würde ich mich auch sehr drüber freuen. Und dann noch ein Buch oder ein Satz, der Ihre Sicht auf die Arbeit verändert hat.
Es ist KI im Wesentlichen. Es ist davor auch die Digitalisierung gewesen, die grundsätzlich die Arbeit des Menschen verändert hat.
In der Tat, da werden wir auch gleich noch vertiefend drauf eingehen. Ja, Herr Ohlisch, wir wollen mal tiefer einsteigen, denn Sie haben ja unfassbar viel Wissen über Personalführung, Personalgewinnung etc. Wir sprechen an vielen Stellen ja über Fachkräftemangel und wir wollen uns jetzt erstmal mit den Menschen, die fehlen, beschäftigen. Aber häufig ist Fachkräftemangel durchaus sehr abstrakt. Im Alltag spüren wir es aber alle, Handwerker, die fehlen, fehlendes Kita-Personal, lange Wartezeiten bei Ärzten. 86% der deutschen Unternehmen finden keine Fachkräfte oder nicht ausreichend Fachkräfte. Und das wirklich weltweit sind wir da leider an Spitzenpositionen. Was ist denn aus Ihrer Sicht eigentlich die Ursache für Fachkräftemangel?
Das ist begründet auf 20, 30 Jahre zuvor, zu wenig Menschen werden geboren in Deutschland. Es sterben jetzt mehr, vor allen Dingen jetzt demnächst, die noch aus dem Beruf rausgehen, die Babyboomer. Das war eine riesige Anzahl von Menschen, die gehen raus. Und die nächsten Generationen, die folgen, sind alles weniger Menschen. Also ist die Demografie, zu wenig Menschen haben wir in Deutschland, um all die Aufgaben, die die Wirtschaft, die Industrie, die Institutionen haben, erfüllen zu können.
Warum ist aus Ihrer Sicht dieser Mangel nicht nur ein betriebliches Problem, sondern tatsächlich ein gesellschaftliches?
Das gesellschaftliche Problem ist natürlich dadurch bedingt, dass halt Kinder zu haben heute nicht mehr so attraktiv ist wie noch vor 50, vor 60 Jahren. Aufgrund der Tatsache, damals hatte man gedacht, meine Kinder werden im Alter auch für mich noch sorgen. Dieser Gedanke ist heute nicht mehr. Wir haben ein, auch wenn häufig kritisiert, aber stabiles Rentensystem, was auch das Alter etwas absichert. Nehmen Sie mal in der dritten Welt Menschen, Afrika, die haben ganz viele Kinder, weil die sagen, diese Kinder müssen für mich im Alter sorgen, dass ich auch noch gut leben kann im hohen Alter. ja, dort gibt es halt keine Rente etc. Das ist in Deutschland halt etwas anderes oder in den europäischen Ländern. Hier ist eine entsprechende Versorgung da, wo nicht mal im Vordergrund steht, ich muss Kinder haben, um mein Alter zu sichern.
Ja, wir merken durchaus, dass fehlende Menschen dann durchaus an einzelnen Stellen für erhebliche Probleme sorgen können. Haben Sie denn ein Beispiel, wo man mal wirklich gemerkt hat, dass ein einzig fehlender oder unbesetzter Arbeitsplatz ein ganzes System ins Wanken bringt?
Ja, nehmen wir mal noch die heutigen Situationen. Man braucht sehr viel KI-Experten, Digitalisierungsexperten. Und so viele kommen aus der Universität nicht raus, wie wir brauchen. Weil das ist unsere Zukunft. Und da gehört es eigentlich dazu, dass hier der Staat auch etwas leisten müsste, nämlich in dieser Hinsicht noch mehr Studienplätze zur Verfügung stellen, die zukunftsweisend sind. Nehmen wir mal USA Silicon Valley. Dort wird es anders gehandhabt, also besser auf jeden Fall als bei uns hier. Und dort müssen wir nachlegen, nämlich auch die Qualifikation in diese modernen Berufe staatlich weiterhin intensiv zu fördern, damit dieses Know-how bei uns ankommt. Weil wir werden auch in Zukunft nicht mehr Menschen werden hier. Das wissen wir aufgrund der Demografie. Wir müssen aber das Fehlen von Menschen kompensieren durch Einsatz von Digitalisierung, Automatisierung und KI.
Zusätzlich ist die Gen Z, über die viele Mythen ja auch bestehen, dass sie irgendwie anspruchsvoll sind, illoyal oder eine Work-Life-Balance in einem wirklichen absurden Ungleichgewicht haben wollen. Das zeigt aber gleichzeitig, zeigen Studien, dass das gar nicht so stimmt, sondern dass die Ursachen ganz andere sind, dass die Gen Z hochmotiviert ist, aber anders motiviert und sie eher nach Sinn, Entwicklung, Verlässlichkeit und einer guten Führung suchen. Was sind denn Maßnahmen, die Unternehmen ergreifen sollten, um sofort attraktiver für jüngere Menschen zu werden?
Also was ich für wichtig erachte, das haben wir bei Phoenix Contact regelmäßig nach Mitarbeiterbefragung. Anonymisiert. Wir haben das mit Great Place to Work gemacht oder Top Job, wo Mitarbeiter befragt worden sind, was ist dir wichtig? Und das kontinuierlich, da merkt man nämlich, wie sich Werte auch anders entwickeln. Die Generation vorher, meinen wir Babyboomer, die haben andere Werte als jetzt Gen Z zum Beispiel. Daher ist die Mitarbeiterbefragung, auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter einzugehen, viel wichtiger geworden als noch vor 20 Jahren.
Wir haben für die Wasserwirtschaft als Branchenverband auch eine Nachwuchskräftekampagne aufgesetzt, wo wir zum einen ja die Berufe der Wasserwirtschaft vorstellen wollen und gleichzeitig auch das Image der Branche verbessern wollen. Und spannenderweise basiert diese Nachwuchskräftekampagne darauf, TikTok-Videos insbesondere zu produzieren, weil dort eben die Gen Z ihr Wissen empfängt. Und viele der Videos, das sprechen wir immer wieder, sind für uns nicht so ganz verständlich. Und gleichzeitig erreichen wir gigantische Klickzahlen und merken, dass durchaus die Bewerberzahlen in der Branche sich positiv entwickeln. Also die Gen Z ist auch einfach anders anzusprechen.
Das ist wirklich ein sehr wichtiger Aspekt. TikTok oder noch ein bisschen Instagram sind da entscheidende Medien. Und was ich dabei immer empfehle, dass nicht Ältere so in unserem Alter diese Videos machen, sondern meinetwegen Auszubildende von der Wasserwirtschaft. Also wo die Augenhöhe ist, wo man auch versteht, wie die ticken. Die setzen das entsprechend auch auf, dass es optisch und auch medial so gestaltet ist, dass auch die jüngere Generation, also sprich Gen Z, Interessenten darauf ansprechen. Ja, ich weiß, ich finde es manchmal sehr skurril von meinem Alter, was auf TikTok so läuft und wie die Darstellung ist. Aber darauf muss man eingehen. Wie gesagt, der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem anderen. Das ist das Entscheidende. Und daher empfehle ich immer, nehmt eure Auszubildenden und lasst die diese Videos erstellen. Wenn die sagen, es macht Spaß hier zu arbeiten, es ist echt cool, in ihrer Art und Weise mit Musik oder Hip-Hop unterlegt, das kommt an. Das kommt an, als wenn dann ein älterer Herr wie ich, dann sagen wir, oh, ein ganz tolles Unternehmen kommt hier hin, dann sagen sie, was will der alte Knacker da? Entschuldigung. Und von daher Auszubildende heranführen, die dann diese Videos erstellen, das ist Augenhöhe und wird dann auch wirklich punktuell genau treffsicher, ich sag mal, das Bewusstsein, die Motivation von Bewerbern berühren.
Ja, so ist auch diese Kampagne konzipiert und die Auszubildenden, die dann in den Videos erscheinen, versprühen so eine richtige Freude und das ist dann sehr spannend zu sehen. Jetzt legt aber die Gen Z ja auch großen Wert auf gute Führung. Was ist aus Ihrer Sicht hier als Führungskraft von Teams mit insbesondere jüngeren Menschen denn anders, als wenn man eher ältere Menschen führt?
Die persönliche Wertschätzung des Menschen, nicht nur des Arbeiters, die persönliche Wertschätzung ist sehr wesentlich. Und da habe ich auch aus den Erfahrungen, ich bin ja heute in vielen Beiräten, halte auch viele Vorträge, da mache ich immer wieder die Erfahrung, dass gerade ältere Führungskräfte, weil Gen Z sind noch nicht Führungskräfte, das sind noch teilweise die Babyboomer oder Generation X, die nicht das Bewusstsein haben, wie wichtig ist, Wertschätzung der Menschen auch zu geben. Sich für seine persönlichen Belange auch mal zu interessieren und nicht nur ihn als Arbeitskraft zu sehen. Wie gesagt, viel stärker auf die Persönlichkeit und nicht nur auf den Homo laborat, also den arbeitenden Menschen einzugehen. Das steht dabei im Vordergrund.
Jetzt komme ich aus dem Schwabenländle und wir haben immer gesagt, nicht geschimpft ist klob genug. Ja. Was können Sie denn jedem von uns empfehlen? Wie kann man mehr Wertschätzung zeigen? Wie kann man mehr Wertschätzung geben?
Also, dass wenn etwas Gutes gemacht wird, das auch gesagt wird, Dankeschön, toll gemacht, ich bin stolz, dass Sie hier in diesem Tief das geschafft haben. Also nicht wie der Schwabenländer. Das wird sterben. Diese Unternehmen, die so noch führen, werden aussterben, weil sie die Leute nicht mehr bekommen. Übrigens, sie kriegen, wenn dann nur die Schwächsten, aber nicht die Besten. Weil das wird heute erwartet. Ein positives Feedback geben. Wissenschaftlich ist erwiesen, wie lernen wir am ehesten, wie fühlen wir uns am ehesten wohl. Durch negative Sachen, das ist falsch oder das ist falsch, lernen wir zu 21%. Durch positive, indem gesagt wird, das ist gut und das hast du klasse gemacht, lernen wir zu 84%. Warum? Wir sind biochemische Wesen. Bei uns schütten sich Oxytocin, Dopamin, das sind diese Drogen, die den Menschen glücklich machen. Die schütten sich aus, wenn wir was Positives hören. Und dann wollen wir das auch wiederholen, weil wir das Gefühl wieder haben wollen. Wissen Sie? Das wollen wir wieder haben. Und dann bemühen wir uns viel eher, als wenn wir kritisiert werden, da entsteht eher der Fluchtinstinkt oder sich zurückziehen. Aber nicht verstärkte Leistung. Die kommt dabei nicht zustande. Positives Feedback. Und da kann ich wirklich eins sagen, durch meine Erfahrung, da schwächelt Deutschland sehr stark, die Führungskräfte in Deutschland. Genau das, was Sie aus dem Ländle gesagt haben, so wird häufig noch so geführt. Das wird in Zukunft nicht erfolgreich sein. Führungskräfte, die so führen, werden in Zukunft eine hohe Fluktuation haben, weil sich Menschen entscheiden, zu anderen Unternehmen zu gehen.
Ich habe mich in Vorbereitung eines Vortrags im letzten Jahr mal mit den 5 Sprachen der Wertschätzung auseinandergesetzt. Man kennt ja möglicherweise die 5 Sprachen der Liebe, auf welche Art und Weise Menschen Liebe empfangen, aber auch Liebe geben, und fand den Übertrag auf Arten der Wertschätzung auch ganz spannend, dass man eben, manche möchten gelobt werden, andere möchten aber das eher im Sinne einer wertschätzenden Geste durch ich biete Hilfe an finden, und finde das ganz spannend, wie unterschiedlich auch Aspekte aufgenommen werden. Aber ich bin bei Ihnen, Wertschätzung ist ganz, ganz elementar in der Personalbindung.
Also wir haben ja auch wissenschaftliche Untersuchungen gemacht. Ich habe ja lange Zeit auch an der Hochschule als Professor gearbeitet, parallel zu der Geschäftsführungstätigkeit bei Phoenix Contact. Und da haben wir viele wissenschaftliche Untersuchungen gemacht, wie zum Beispiel das, was ich gerade mit den Prozenten auch belegt habe, dass halt, wie gesagt, positives Feedback Menschen immer nach vorne bringt. Immer. Negatives sie zurückwirft und sie nicht motiviert. Und das müssen deutsche Führungskräfte, ich betone wirklich deutsche Führungskräfte, viel stärker wahrnehmen. Weil wenn man in den USA, ich bin häufig auch in den USA tätig gewesen, weil wir ein großes Werk haben, da wird viel positiv gesagt. Da werden sogar Aushänge gemacht, wo dann draufsteht, heute hat Jill eine tolle Sache gemacht, klasse. Das steht auf dem schwarzen Brett dort. Kann sich in Deutschland keiner vorstellen, dass etwas Gutes über jemand an der Wand steht. Und andere Kollegen schreiben dann auch ein Herzchen dazu. Das hast du toll gemacht. Das motiviert. Das bringt schweißt ein Team zusammen. Deswegen sowas sollte man eines sollte man von Amerika, was sie heute machen, nicht annehmen. Aber das unbedingt. Aber diese Verhaltensweise könnten wir bestens übernehmen. Wirklich so Lob mal aushängen, weil das, ich habe ja gesagt, Oxytocin, Dopamin schütten. Das wollen wir. Wir wollen das immer. Das ist wie, wenn wir gutes Essen haben, wenn wir Sex haben, da schüttet sich das auch aus. Und das wollen wir immer haben. Wir wollen gutes Essen haben. Das freut uns eher, wie mit Freunden essen zu gehen, tolle Gespräche zu führen. Da schüttet sich Toxin, Oxytocin aus. Und das kommt halt bei Lob auch zustande und bei Wertschätzung. Wertschätzung heißt nicht nur Lob, sondern auch, Mensch, toll, dass du hier in unserem Team arbeitest. Du bringst hier wirklich viel Energie rein. Ich bin froh, dass du das Team so unterstützt. Vielen Dank.
Ja, und am Ende ist dann eben auch, sich Zeit zu nehmen für Erfolge, Erfolge mal zu feiern, Projekte, die abgeschlossen sind, dann eben ordentlich zu beenden und nicht sofort das nächste zu beginnen und sich auf einem Marathon dann auch mal Zeit für Pausen zu geben.
Das muss halt sein. Und auch das zum Beispiel feiern zu machen oder mit der Abteilung, wir gehen essen und nicht zum Weihnachtsessen. So, wenn irgendwas Tolles gemacht worden ist, das dann der Chef, wir haben das bei Phoenix Contact gemacht, wir haben ein Budget dafür zur Verfügung gestellt, dass wenn was Tolles gemacht worden ist, das ganze Team essen gehen konnte oder auf die Kirmes oder ich weiß nicht, so Sachen, damit halt genau das, was sie gesagt haben, auch anerkannt wird, weil sowas bleibt dann hängen. Wissen Sie, sowas bleibt eher hängen, als wenn man sagt, hier hast du 100 Euro mehr.
Das
mit
stimmt.
Kollegen zusammen zu sein, Spaß zu haben, einen Nachmittag zu gestalten und so weiter. Das bringt viel, viel mehr.
Ich habe hier auf meinen Notizen auch einen Satz von Ihnen, den Sie mal gesagt haben, nicht Gehalt hält Menschen, nicht Sicherheit, sondern Wertschätzung. Und ich denke, das passt da gerade ganz, ganz treffend.
Genau.
Wir haben in einer Situation, in der Fachkräftemangel ja eben sehr präsent ist, durchaus eine erhöhte Konkurrenz um die Menschen. Und da wird das Mitarbeitendengewinnen immer aufwendiger. Sie hatten sich aber auch mal dazu geäußert, dass Mitarbeiterbindung deutlich wichtiger ist als das Gewinnen. Woran, ja, oder wie können Sie das noch weiter erläutern? Welche Rolle spielen am Ende eben Führung, das Beziehungserleben, die Kultur dabei, dass wenn ich einen Mitarbeiter gewonnen habe, ich ihn auch an mich binden kann und er oder sie nicht in der Probezeit dann doch wieder sich was anderes sucht?
Ja, es gibt ja noch diesen altbekannten Spruch, den ich aber auch wirklich erlebt habe in meiner beruflichen Praxis bisher. Ein Bewerber kommt zu einem Unternehmen wegen des guten Rufs des Unternehmens und verlässt das Unternehmen wegen des schlechten Verhaltens der Führungskraft. Das ist auch wissenschaftlich nachgewiesen, nicht in 100% der Fällen, aber in sehr vielen Fällen. Und daher ist bei der Bindung von Mitarbeitern die Führungskraft die Schlüsselperson. Und da komme ich wieder zu Wertschätzung. Man muss sich wohlfühlen, dann bleibt man in einem Unternehmen. Wenn man sich da nicht wohlfühlt, sei es durch den Chef, sei es durch die Kollegen, dass zu wenig auf die eigene Persönlichkeit eingegangen wird. Jetzt bin ich gerade besonders wieder bei der jungen Generation, die es viel stärker haben wollen, dass auf deren Persönlichkeit und nicht nur Arbeitskraft eingegangen wird. Wenn das nicht gemacht wird, kann man die Leute nicht halten, weil ganz viele Job-Offers es gibt. Ne? Es gibt ganz viele Angebote und dann sagen sich junge Menschen, hochambitionierte, ach nö, da kann ich dort ja auch arbeiten. Da gehe ich, da wechsle ich mal, weil es ganz viele Angebote gibt. Momentan nicht ganz so. Wir haben jetzt 2 Jahre eine gewisse wirtschaftliche Krise gehabt, aber machen wir uns vor, das wird jetzt wieder abgehen. Ich spüre das in allen Unternehmen, wo ich Beirat bin. Überall sind die Anzeichen auf nach oben gehen und die Arbeitslosenquote, behaupte ich mal, wird ab Mitte dieses Jahres deutlich sinken und die Jobopfers wieder viel stärker zunehmen. Das heißt, dieses Thema, worüber wir jetzt sprechen, nämlich Fluktuation, wird deutlich wieder steigen. Klassisch ist, wenn eine rezessive Entwicklung ist, gehen Fluktuationen zurück. Wenn die Wirtschaft ankommt, steigen sie. Und daher ist es sehr wichtig, dass jetzt Führungskräfte sich viel mehr um die Personen, die Menschen bemühen, gerade auch bei den Jüngeren, weil die werden eher noch sagen, ich wechsle mal so ein 50-55-Jähriger, der sagt, ach ja, mir gefällt das nicht alles so gut, aber mein Gott, Haus abgezahlt, jetzt bleibe ich hier, ich will noch mal was Neues anfangen. Aber die guten, ambitionierten Leute, die heute, wissen Sie, geschult sind durch Digitalisierung, durch KI, die das beherrschen, und das brauchen wir in der Zukunft, die werden ganz viele Job-Offers bekommen und die sind große Verluste dann für ein Unternehmen. Daher müssen Vorgesetzte viel mehr verstärkt auf die Bedürfnisse dieser jungen Menschen eingehen, erstens, und das durch Wertschätzung, da sind wir wieder am Anfang unseres Speeches, durch Wertschätzung, durch eingehen auf die Persönlichkeit dieser Menschen. Und eingehen heißt auch fragen, was machst du privat? Was sind deine Hobbys? Was sind deine Interessen? Und auch die Führungskraft sollte darüber sprechen. Das war vor 10, vor 20 ein Tabu. Also das hat hier bei der Arbeit nichts zu suchen, was man privat macht. Ja, mittlerweile schon, weil wir sind nicht mal um ein Laborat nur noch dieser arbeitende Mensch. Wir sind ganzheitliche Persönlichkeiten und die wollen auch im Job nicht nur als Arbeitskraft, sondern als Mensch gesehen werden, als ganzheitlicher Mensch und Persönlichkeit. Und dazu gehört auch Privatleben. Und darüber sollte auch gesprochen werden.
Was können Sie denn Personen oder auch unseren Zuhörenden ja konkret an die Hand geben? Wie schafft man es, wertschätzender zu sein? Wie schafft man es aber auch, mehr Wertschätzung einzufordern, wenn man das Bedürfnis hat oder das, den Eindruck hat, hier könnte noch mehr Wertschätzung angebracht sein? Wie kann man das leben? Wie kann man eine wertschätzendere Persönlichkeit werden?
Also, sicherlich empfehle ich und in den Unternehmen, wo ich heute als Beirat tätig bin oder dort, wo ich bei Phoenix Content als Geschäftsführer viele, viele Jahre war, dass wir natürlich erstmal Trainings gemacht haben. Man braucht eines, jede Organisation braucht eines, Führungsleitlinien. Führungsleitlinien, was bedeutet das, wie in unserem Unternehmen geführt wird? Meinetwegen in Ihrer Organisation. Führungsleitlinien, wo drin steht, was von einer Führungskraft erwartet wird. Wissen Sie, es gibt Arbeitsplatzbeschreibung für jeden Arbeitsplatz, was da zu tun ist. Aber selten eine Beschreibung für eine Führungskraft, was zu tun ist. Ja, du musst führen. Ja klar, das muss schon etwas dezidierter sein. Also zum Beispiel bei uns stand drin, wir gehen ein wertschätzendes Verhalten zum Mitarbeiter um. Und das wurde dann wirklich definiert. Wir geben gutes Feedback wieder. Mehr als das Negative. Selbst wenn ein Fehler gemacht worden ist, haben wir unsere Leute trainiert, unsere Führungskräfte trainiert, nicht zu sagen, du hast einen Fehler gemacht, sondern, pass mal auf, wenn du das so oder so machst, dann wird's besser. Das ist ein positives Feedback. Ne? Also, das ist ja Quatsch, was jetzt kommt. Das ist ja Mist wohl gewesen. Weil, das wissen ja Leute selber, wenn sie Fehler gemacht haben. Aufzeichnen, wie es besser ist. Und nur auf den Fehler rumhacken, das bringt herzlich wenig. Vielleicht, um die Sauerkeit mal Führungskraft loszuwerden. Das Mist, was du jetzt gemacht hast. Aber das Entscheidende ist, und das auch wertschätzend Feedback zu sagen, pass mal auf, ich empfehle das in Zukunft so und so zu machen, dann wird es einfach besser. Das gibt Unterstützung, Hilfe. Also so etwas wurde auch bei uns trainiert, bei Phoenix. Ich kann das nur empfehlen. Führungsleitlinien haben und danach wirklich intensiv Führungskräfte zu trainieren. Weil sie lernen, als Chemiker, Chemie im Detail, als Biologe, Biologie im Detail und so weiter und so fort, als Ingenieur, Ingenieurwissenschaftler. Es gibt aber keine Uni, die schult Führung. Gibt's nicht. Das muss jeder selber machen. Und deswegen gibt es da häufiger Kollateralschäden, weil Leute ja ihr Bestes versuchen, also Führungskräfte, aber das ist nicht optimal. Stellen Sie sich vor, Führerschein, gerade ist wieder die Diskussion, es würde keinen Führerschein geben. Und wir sagen, fahr einfach mal los, mach mal so. Bis Wissen und Gewissen. Was meinen Sie, wie viele Tote es gibt auf unseren Straßen?
Ganz schön viele Blechschweben auch.
So funktioniert es manchmal in Unternehmen bei Führungskräften. Ab morgen bist du Führungskraft, ne? Mach mal. Das reicht nicht. Deswegen Führungsleitungen, die sagen, das und das wird von dir erwartet. So wollen wir, das gehört zu unserer Kultur. So wollen wir führen. Das soll dann trainiert werden, also wie ein Führerschein zu machen, theoretisch, praktisch trainieren. Damit die Leute auch besser werden. Wir haben das bei Phoenix Contact so konsequent realisiert.
Ja, das bringt am Ende dann eben mit sich, dass aber auch Führung Zeit braucht. Und das stellt man häufig fest, dass die Zeit, die für die Personalführung bleibt, das ist, was am Ende des Tages irgendwie, wenn alle anderen Sachen erledigt sind, noch übrig bleibt. Wir führen derzeit die Jahresmitarbeitendengespräche. Und da ist in der ganzen Woche kaum Zeit für was anderes, weil eben Personalführung sehr, sehr intensiv dann auch die Zeit verdient, die man den Mitarbeitenden eben auch zusprechen möchte.
Ja, aber das ist richtig und wichtig, weil um eine Fluktuation niedrig zu halten, ist genau das ein wichtiger Schritt, das Mitarbeitergespräch. Wo Jahresgespräch, worüber gesprochen wird, was ist in diesem Jahr erreicht worden, wo über das nächste Jahr gesprochen, was sind die Ziele fürs nächste Jahr in unserer Abteilung, für dich speziell als Mitarbeitende. Das ist sehr, sehr wichtig. Das erwarten heute die jungen Leute. Wenn wir das nicht machen, werden wir nicht die guten Leute bekommen und werden wir eine hohe Fluktuation haben. Es ist heute ein Muss. Eigentlich kann man darüber nicht mehr diskutieren. Und da ist eher die Überlegung für Führungskräfte, weil diese Argumentation habe ich auch häufiger von Führungskräften bei Phoenix Contact. Da habe ich gesagt, da benutzt mehr moderne Technologien. Du als 55-Jähriger jetzt auch. Damit du deine Standardarbeiten auch ja etwas reduzieren kannst. Und heute, wenn Sie mal KI sehen, um Recherchen zu machen, noch vor 3 Jahren, wie viel Zeitaufwand musste eine Führungskraft dafür aufnehmen? Heute gibt man Perplexity oder Gemini oder ChatGPT etwas ein, hat man sofort. Wir haben doch in der klassischen Arbeit eine unheimliche Erleichterung durch KI. Also deswegen ist das heute für mich, wenn nur noch eine Ausrede, aber keine akzeptable Erklärung. Heute haben wir Instrumente, die klassische Arbeit vereinfachen. Aber KI kann nie das Mitarbeitergespräch ersetzen. Das kann es nicht. Das muss der Vorgesetzte machen. Und durch diese modernen Instrumentarien, die wir heute zur Verfügung haben, können Vorgesetzte ihre, ich sag mal, klassische Standardarbeit reduzieren, vereinfachen, um mehr Zeit zu haben für Führung.
Da bin ich voll und ganz bei Ihnen. Die sich schneller entwickelnden Technologien, wie beispielsweise die künstliche Intelligenz, aber in der Wasserwirtschaft auch verschiedene sich ändernde Rahmenbedingungen, wie die neue EU-Kommunalabwasserrichtlinie, die Wiederherstellungsverordnung NIS 2 im Bereich der Cybersicherheit. Ich hatte in den vergangenen Folgen mit unterschiedlichen Personen auch schon darüber gesprochen, führen dazu, dass sich die Arbeit in den Unternehmen durchaus verändert. Und wenn dann jetzt eben auch erfahrene Personen in Rente gehen und das Wissen damit dann auch abwandert, merkt man schon, dass sich auch die Kultur in den Unternehmen verändern muss und aber auch die Arbeitsweise verändern muss. Für die Zuhörenden, die jetzt möglicherweise sich mit Change Management noch nicht so intensiv auseinandergesetzt haben wie wir beide, wie würden Sie denn Change Management in einem oder in wenigen Sätzen definieren?
Es werden ständig neue Rahmenbedingungen, neue Technologien entwickelt, die auch entsprechende Auswirkungen auf Organisationen haben. Und die Organisationen müssen sich darauf auch von sich aus ausrichten. Also nicht, dass die Technik die Organisation umgestaltet, sondern die Organisation oder die Unternehmen die Technik heranzieht, um sie, die Technik, für Vorteil des Unternehmens zu nutzen. Und ich sag mal, viele Unternehmen warten ja ab, was KI macht und lassen sich von KI treiben. KI ist ein Instrument. Ein Instrument, was man nutzen soll und nicht abwarten soll, was machen andere, das gucke ich mal. Nein, da muss man ganz vorne sein. Also ich bin ja auch schon ein bisschen älter, ich nutze ganz aktiv KI und ich mache Fortschritte dadurch, die sind gewaltig. Also wo ich sonst meinetwegen für Analysen bei Unternehmen 3 Tage gebraucht habe, brauche ich heute einen halben Tag. Weil ich natürlich KIs dafür nutze. Ja, das ist so ein riesiger Vorteil. Ein riesiger Vorteil, der davon ist. Nur ich weiß, ich erlebe das halt auch dann bei älteren Führungskräften. Jetzt kritisiere ich mal meine eigene Generation. Babyboomer, die distanzierter sind. Ach ja, ich bin jetzt 55 oder ich bin jetzt fast 60. Ach, diese neue Technologie, was soll ich damit? Das ist eine falsche Angehensweise. Weil das sind heute die Führungskräfte. Und wenn die sich quasi dagegen wehren, kann die Abteilung auch nicht das so nutzen, um da voranzugehen, um das gemeinsam zu entwickeln. Oder dass die Älteren, die Führungskräfte teilweise Jüngere nicht verstehen, weil die Jüngeren weiter sich entwickelt haben durch KI, durch Digitalisierung etc. Auch die älteren Führungskräfte müssen bereit sein, neueste Technologien zu lernen, zu erlernen. Und es ist einfach so leicht. Also wirklich, KI erleichtert das Leben ungemein. Es ist unglaublich.
Da also bin ich ganz bei Ihnen. Ich setze ja auch sehr viel KI ein und beispielsweise auch in der Unterstützung der Erstellung der Podcast-Skripts, weil man einfach sich auch ganz viel sonst mühsam zusammengesucht hat und am Ende bleibt, wie Sie vorhin erwähnt haben, dann mehr Zeit für andere Themen, insbesondere dann auch sich den Personen zu widmen.
Genau.
Warum ist denn aus Ihrer Sicht, wenn wir denn jetzt mehr Zeit gewinnen, scheitern dennoch einige Change-Projekte? Und wir haben tolle Maßnahmen, landen aber am Ende dann doch wieder beim Zustand, den wir vorher hatten.
Also das erlebe ich auch manchmal bei meiner Beratungstätigkeit oder als Beirat im Unternehmen. Der wesentliche Grund für mich ist da, dass man nur kurzzeitige Schritte immer macht in neuen Technologien und keine Vision dahinter steht. Eine Vision ist sehr wichtig. Was will man mal erreichen? Das sind nicht die klaren Ziele, sondern Visionen sind kraftspendende Orientierung. Ich nenne gerne immer zwei Beispiele. Vor 40 Jahren hatte ein junger Mann in den USA eine Vision und sie lautete damals als 20-Jähriger, in jedem Haushalt der Welt ein Computer. Sprich Bill Gates. Die Leute haben für verrückt erklärt und gesagt, das spinnt doch. Er hat diesen Weg konsequent verfolgt und Microsoft ist heute eines der wertvollsten Unternehmen der Welt. Zu den drei wertvollsten Unternehmen der Welt gegangen. Die Vision war es, weil eine Vision ist wie der Nordstern. Er gibt Orientierung. Und Orientierung braucht auch jedes Unternehmen, braucht auch diesen Nordstern. Das ist wichtig. Und dieser Nordstern muss von Führungskräften auch gemeinsam entwickelt werden. Was ist die Orientierung? Was ist das große Ziel? Wo wollen wir hin? Wie gesagt, das ist noch nicht das messbare Ziel, was dann pro Jahr gemacht werden. Aber die Orientierung, die einen Kraft gibt, die einen motiviert. Noch ein anderes Beispiel dazu. Auch vor 40 Jahren hatte ebenfalls ein junger Mann, ein 20-Jähriger, auch in Silicon Valley, drei Visionen. Eine lautete davon, er wollte das Wissen der Menschheit je Menschen zur Verfügung stellen. Sprich von Steve Jobs. Die Leute haben auch gesagt, der junge Mann will eine Bibliothek in jedem Nest aufbauen. Der spinnt doch. Der spinnt. Auf diesem Weg wurde er sogar aus seiner Firma Apple rausgeschmissen, die er gegründet hat. Was ist das für eine Niederlage? Und dann vor 17 Jahren hat er das Gerät auf den Markt gebracht, das erste iPhone und damit das Wissen der Menschheit jedem Menschen zur Verfügung gestellt. Und Apple ebenfalls zu den drei wichtigsten Unternehmen der Welt gemacht. Durch starke Visionen. Und wenn ich empfehle jeden Mal, Sie können sich das in YouTube ansehen, vor 17 Jahren, wo er das vorgestellt hat, mit welcher Begeisterung. Und seine Leute standen auf den Tischen, klatschen, haben gesagt, ja, das ist die Zukunft. Alle anderen gefragt, die haben gesagt, so etwas brauche ich nicht. Ich habe mein Nokia. Wofür brauche ich das? Ja, aber er war davon überzeugt, hat seine Leute begeistert. Und deswegen ist Apple eines der wertvollsten Unternehmen geworden. Und so bin ich der Meinung, sollte so gut wie jede Führungskraft auch agieren. Was ist die Vision für dein, erstmal für das Unternehmen, dann runtergegangen für die Abteilung? Was die Vision, wie unsere Abteilung, die einem auch Kraft gibt. Wissen Sie, weil, ich sagte ja, Steve Jobs hat sogar seinen Job verloren, rausgeflogen, aber er ist wieder aufgestanden. Und das gehört auch zu einer Führungskraft, dass sie vielleicht mal Niederschläge erlebt, unangenehme, aber Steve Jobs hat immer gesagt, it's not a shame to fall, it's only a shame not to get up. Auf die Schnauze fallen wird immer. Aufstehen, das ist das Entscheidende. Und das gehört auch zu einer guten Führungskraft. Dazu gehört auch Resilienz. Klappt nicht immer alles, auch nicht mit jedem Mitarbeiter. Aber eine Vision zu haben, dann wieder aufzustehen, um sie zu verfolgen, damit zusammen mit dem Team man erfolgreich wird.
Sehr, sehr schöne Worte. Wir befinden uns ja noch relativ am Jahresanfang. Viele Vorsätze und man merkt dann schnell, ach, kommt man irgendwie dann doch nicht hinterher. Und häufig ist es, dass man, wenn man eine gewisse Zeit überstanden hat und Dinge zur Routine gemacht hat, dann doch irgendwie sich ja, Veränderungen auch etablieren und man eben nicht zurückfällt. Haben Sie Tipps für eine gute 30-Tage-Regel, wenn man Veränderungsprozesse startet, damit es nicht direkt man wieder in die alten Muster verfällt?
Also wesentlich ist immer mit einem Team, also die Grundidee für eine Veränderung muss schon ein Vorgesetzter einbringen, aber das mit dem Team im Detail zu besprechen. Von vornherein bei der Entstehung einer Idee zu einer Transformation zum Beispiel, die Mitarbeiter einzubeziehen und nicht außen vor zu lassen, sich selber hinzusetzen. Da ist übrigens KI zwar hilfreich, aber da sollte man das mit den Mitarbeitern dann schon besprechen, dass die sagen, ja, das trage ich auch mit. Viele Vorgesetzte, so habe ich das auch erlebt, wenn sie merken, kommt eine Transformation, setzen sich erstmal alleine hin, entwerfen, machen sich tolle Konzepte, die sie entwerfen und so weiter und so fort und ziehen zu spät die Mitarbeiter ins Boot. Dann setzen die sich erstmal zurück und sagen, ja, soll mal der Chef machen. Die Leute müssen gleich partizipieren. Das erwartet heute auch Gen Z zum Beispiel. Partizipation an wesentlichen Entscheidungen. Das ist etwas wie da gleich einbezieht und die Leute mitdenken lassen. Ein Chef, eins war der Gedanke immer so, ein Chef muss alles wissen, alles können. Nein, das Team ist es, es kann, wo ein Chef selber noch hinzulernt, der bringt diese Idee, der bringt jene Idee, ist doch toll. Ein Team ist immer stärker als eine Person. auch wenn es der klügste und erfahrenste Chef ist. Und da das Team früh mitziehen, aber da auch wieder halt für diese Transformation eine Vision aufsetzen. Warum ist das Ganze? Diese Vision muss die Energie geben, die Batterie sein für die Kraft, die man braucht, um nachher das umzusetzen. Das Team von vornherein vom ersten Tag mit ins Boot holen, partizipieren lassen und dann auch den Zeitpunkt bestimmen, wie ist das Zeitschema, bis wann wollen wir das erreicht haben, wann schauen wir ab und zu mal drauf, pro Monat oder wie auch immer oder alle 2 Monate oder quartalsmäßig, setzen wir uns zusammen zu sagen, wo stehen wir jetzt, wo müssen wir etwas verbessern. Viel mehr das Team nutzen, so wie ich gerade gesagt habe.
Herr Ullisch, Sie sind für mich immer wieder eine Energiequelle, wenn wir sprechen, eine absolute Batterie. Und wir sind ja neben dem, dass wir natürlich für die Branche Fachkräfte gewinnen wollen, auch Arbeitgeber mit knapp 160 Mitarbeitenden und stecken mitten in einem Veränderungsprozess, wo wir ganz, ganz viel versuchen, von den Dingen, die Sie heute ausgeführt haben, auch umzusetzen, eine Vision zu geben für eine moderne Regelwerksarbeit, moderne Vernetzung und machen ganz, ganz viel. Und für alle die jetzt zuhören, vielleicht noch ein Hinweis, kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir haben auch immer mal wieder spannende Stellen bei uns ausgeschrieben. Unter dwa.de/karriere kann man sich hier auch erkundigen. Und bevor wir jetzt zum Ende kommen, Herr Ullisch, haben wir noch eine kleine Abschlussfragerunde. 3 Fragen an Sie würde mich interessieren. Was wünschen Sie jeder jungen Person, die heute in die Wasserwirtschaft einsteigt?
Dass sie von vornherein erkennt, dass Wasser eines der wichtigsten Überlebenselemente für Menschen ist und dass diese Kraft weiß, ich tue eines der wichtigsten Sachen, damit Menschen ein gutes Leben führen können.
Da haben Sie recht. Was sollten denn Verbände, Unternehmen und die Politik gemeinsam tun, um Talente für die Wasserwirtschaft zu gewinnen und sie zu halten?
Politik müsste das, was ich gerade gesagt habe, viel mehr in den Vordergrund bringen, wie wichtig nochmal Wasser ist. Leider kriegen wir das alle nur mit, wenn mal irgendwo ein Wasser ausfällt, wenn etwas nicht funktioniert und plötzlich der Wasserhahn aufgedreht wird und da kommt nichts raus. Dann erst erleben wir, wie wichtig das ist. Nämlich, das ist mit das Überlebenswichtige. Wir wissen alle, wir können teilweise sogar eine Woche, 14 Tage nichts essen und überleben. Aber ohne Trinken geht es nicht. Das ist das Elementare. Und das müsste, ob von Politik, aber auch von der Wasserwirtschaft selber, mal viel stärker im Vordergrund kommen. Stell dir vor, du drehst den Hahn auf und es kommt kein Wasser raus. Und das eine Woche lang. Wie wird dein Leben aussehen? Das ist eine Katastrophe dann. Ne? Und dafür sorgen wir, unsere Wirtschaft, dass das nicht vorkommt, dass du ständig Wasser, dass du jederzeit trinken kannst, das grundsätzliche menschliche Bedürfnis erfüllt bekommst, um ein vernünftiges Leben zu führen. Das finde ich auch die Verbände, die einzelnen Unternehmen, wie auch Politik, müssen das viel mehr verdeutlichen. Es fällt nur auf, wenn mal Wasser irgendwo ausfällt. Ne? Wir hatten das mal auch hier, Zeit dabei, in der Ferne Rohrbruch und aufgedreht, nichts kam mehr. Ne? Auch die Toilettenspülung, nichts funktionierte. Da merkt man plötzlich, wie wichtig Wasser ist. Aber das zu vergegenwärtigen. Das Tolle ist, dass ja sowas kaum passiert in Deutschland, dass wir eine gute Infrastruktur dafür haben. Da ist das so selbstverständlich. Aber diese Selbstverständlichkeit muss man ins Bewusstsein der Menschen holen, um Marketing für ihre Branche zu machen.
Wir werden es uns noch mehr auf die Agenda schreiben. Und welche Botschaft haben Sie für all die Menschen, die bereits in der Wasserwirtschaft tätig sind?
Ihr liefert oder sichert dieses Element den Menschen, was das Überleben möglich macht und das eines am wichtigsten von allen Nahrungsmitteln dieser Welt ist.
Schöne Botschaft. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Ullisch, für die spannenden Ausführungen, die Sie uns heute gegeben haben. Ich persönlich als Führungskraft habe ganz, ganz viel mitgenommen. Vielen herzlichen Dank für das spannende Gespräch.
Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön, Frau Wos.
Ja, heute haben wir gehört, dass Fachkräftemangel kein Zahlenproblem, sondern eher ein Zukunftsproblem ist, dass die Generation Z neue Erwartungen an Sinn, Führung und Lernkultur hat und dass das aber auch eine riesengroße Chance ist für uns als Führungskräfte in der Personalgewinnung. Rekrutierung wird persönlicher, Bindung wird kultureller und Change wird menschlicher. Digitalisierung kann uns entlasten, hat Herr Ullisch uns heute eindrucksvoll erläutert, wenn wir sie denn verantwortungsvoll gestalten. Und Wer Lust hat, die Zukunft von Wasser, Klima und Infrastruktur mitzugestalten, findet, wie ausgeführt, spannende Stellen auch bei uns bei der DWA. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert sie, abonniert Kanal Royal, teilt sie gerne mit Freunden, Familie, Bekannten, Kolleginnen, Kollegen und lasst uns eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Bleibt neugierig, bleibt engagiert und bleibt vor allem wasserbewusst.